Es ist Montag, der 28. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr glücklich, dass sie wieder zurück ist. Sie ist zurück aus Tokio. Dank der Weltlage ist sie nicht 11, sondern 16 Stunden geflogen. Ich nenne sie heute einfach mal, frei nach Julian Reichelt, Zwangsmaus. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Ich weiß, der Name, also der Mensch bedeutet dir nicht allzu viel, aber Taylor Hawkins ist gestorben, der Drummer der Foo Fighters mit 50 Jahren in einem Hotel in Bogotá. Da würde man jetzt erstmal sagen, formal klassischer Rockstar-Tod. Wir kennen natürlich nicht die Hintergründe. Es ist hochgradig tragisch, ganz bitter. Ich fange mal an. Ich verdanke Taylor Hawkins wirklich einen der schönsten Momente wahrscheinlich der letzten 40 Jahre Musikliebhabergeschichte, als ich mit meinem Bruder bei dem Foo Fighters Konzert auf der Trabrennbahn in Hamburg war. Ich wollte
ich
ja gar nicht
erinnere hingehen. Mich, ja.
Ich hatte ja nur eine Karte bekommen von ihm und die haben 3 Stunden live gespielt. Es war unglaublich gut und dann gab es halt so ein Medley in der Mitte, also diverse Songs gespielt, Ballroom Blitz und unter anderem halt aber eben auch Under Pressure. Und dann hat Dave Grohl sich an Schlagzeug gesetzt und der Drummer Taylor Hawkins, der ja eigentlich so ein bisschen aussieht wie so eine Mischung aus dem jungen Barry Gibb und eigentlich so dem
Jesus.
Dem blonden, ja, und genau, und Jesus hat dann performt und es war unfassbar gut und diese Energie und diese Sexiness auch. Und ich war so begeistert von all dem, was da geschehen ist, dass ich etwas Ungewöhnliches getan habe. Ich habe vergessen, mein iPhone rauszuholen und irgendetwas zu filmen, geschweige denn mich selbst, weil ich so im Moment war und das ist so toll.
Wir haben euch ja damals abgeholt mit Tanja und ich kann mich erinnern, ich kenne dich als sehr glücklichen Menschen, aber an dem Abend wart ihr beide so beseelt und glücklich.
Ja.
Es war sehr schön. Ich kann mit den Foo Fighters leider gar nichts anfangen. Das Einzige, was mir dazu einfiel, war, Kurt Cobain von Nirvana ist tot. Mhm. Taylor Hawkins ist tot. Mhm. Es gibt nur eine Konstante in beiden Fällen. Dave Grohl.
Was wolltest du mir sagen?
Ich stelle nur Fragen. Wie toxisch oder so?
Ja, ich denke, wir können jetzt...
Okay. Die Schlagzeile des Tages.
Landtagswahl. Die große Überraschung im Saarland. Das schreibt die Süddeutsche. Der bisherige Ministerpräsident Tobias Hans, like wer ihn noch kennt, wird abgewählt. Die CDU erhält das schlechteste Ergebnis seit 1955. Die SPD-Kandidatin Anke Rehlinger gewinnt deutlich und steht jetzt vor einer entscheidenden Herausforderung. Ja, es ist wohl tatsächlich so, die absolute Mehrheit für die SPD im... Ich sag mal so, für die CDU ist es eine Blamage von der Größe Hessens. Locker 40 Fußballfelder. Mir fällt leider in dem Moment keine bessere Referenzgröße ein. Und ist es Saarland, die Wahl, die Landtagswahl im Saarland, nicht vielleicht der beste Indikator dafür, wie sehr wir Menschen uns gerade danach sehnen, mal auf ein einfaches Thema eines flächenmäßig relativ kleinen Landes zu blicken?
Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe dir noch geschrieben, wollen wir das Thema überhaupt mit reinnehmen?
Das ist ja unglaublich.
Weil ich kann mir nichts vorstellen, was mehr egal ist als diese Wahl.
Hallo?
Weil ist es jetzt wirklich richtungsweisend für das Land, dass die CDU...
Das würde ich nicht sagen. Das hat mit der Bundes-CDU nichts zu tun.
Die weinenden Männer, diese Bilder aus diesen Festräumen, keine Ahnung,
Wahnsinn,
das war so deprimierend.
Wirklich?
Und dann aber immer...
Wie das nordkoreanische Staatsfernsehen, als Kim Jong-il gestorben ist, so sah das aus da irgendwo.
Wo man aber von der Polizei verhaftet wurde, wenn man nicht genug geweint hat.
Das ist absolut richtig.
Nein, aber die haben wirklich alle so traurig reingeschaut.
Ja,
das war echt deprimierend. Aber dann fand ich das von den Medien so schön, dieser harte Schnitt zur SPD-Zentrale und da wirklich Jubel, Aerosole, die durch die Luft gingen.
Ja.
Das hat wieder gute Laune gemacht und ich dachte, die Politik ist wieder
Ja, naja, klar. Jetzt wird, ja, ja, naja, also, es, weil du ja gerade sagst, also, es ist nur das Saarland, ja. So.
Ich möchte auch kurz erwähnen, Studio 9, mein verehrter Corbinian Frenzel hat ja so eine Art Special, haben wir ja gemacht, Samstag.
Mit Thorsten Faas auch, ne?
Genau. Wirklich, ich finde sowas ja immer interessant, wo man ein bisschen Background über die Bundesländer erfährt und so. Mhm. Und die Tatsache, dass sie 10 Minuten über Willroy und Boch abgejazzt haben, weil die da wohl ihren Standort haben, das wusste ich auch nicht. Das hat mir gesagt,
Wahnsinn.
Über das Saarland gibt es nicht wirklich viel zu erzählen.
Also was man über Saarland immer erzählen konnte, war die Figur Oskar Lafontaine, der natürlich, also ich meine die Linke, die ja auch so wahnsinnig abgeschmiert ist, jetzt gar nicht mehr in den Landtag kommt, die waren halt einfach bis zuletzt eigentlich noch die größte Oppositionspartei. Die hatten vorher noch irgendwie über 12% der Stimmen. Jetzt ist halt einfach da gar nichts mehr. Also Lafontaine hinterlässt seine Parteien gerne in Trümmern, wenn er geht. Und man kann also sagen, über Saarland, im Saarland gab es den Oscar schon vormittags. Und das ist natürlich alles Wahnsinn. Und dieser arme Tobias Hans, von dem es jetzt schon in Nachrichten oder so hieß, er habe keine abgeschlossene Berufsausbildung, weil man sich offensichtlich jetzt mit Mitte 40 ein bisschen Sorgen um ihn macht, dass er jetzt so verarno-dübelt.
Das hat mich überrascht. Der ist so alt wie du. Der sieht aus wie der Junge von der Kinderschokolade. Das
muss man dazu sagen, gleichaltrige Männer sehen im Vergleich zu mir immer aus wie der Junge in der Kinderschokolade. Packung. Aber der arme Tobias, ich habe schon gesagt, Tobias Hans ist, also der ist so ein bisschen zwischen B und R trinken, Hans im Gluck, ne? Und er hat es ja wirklich jetzt nochmal versucht, also seine Politik, die pendelte ja auch immer so ein bisschen hin und her, sie war etwas erratisch.
Sein Tankstellen-Rant.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Übrigens mit der SPD, wie die Prozente da hochgeschossen sind, also dass die Zahlen so nach oben schießen, das kannte er zuletzt nur von der Zapfsäule und das war jetzt, im Grunde genommen war das so die letzten 2 Wochen bei ihm, so erst Tanke, dann Anke und jetzt ist er da und man weiß nicht, was mit ihm passiert. Zumal sich ja, weil du es hast ja gerade schon angesprochen, Merz und so, also die komplette CDU hat sich von ihm ja distanziert, wie sonst glaube ich nur, also die SPD und Putin. So. Also was mit dem Mann passiert, man weiß es nicht genau. Also es wird ja jetzt dann sofort immer davon gesprochen, das sei jetzt so der große Knick jetzt für Merz und die Erneuerung der Partei. Also das tut mir leid, das sehe ich jetzt wirklich noch nicht. Da weiß ich nicht, inwieweit diese Dinge wirklich miteinander zusammenhängen. Klar, die SPD hat derzeit ein, wie man so schön sagt, Momentum. Das strahlt mit Sicherheit auch ab auf das Saarland, weil es einfach ja wahnsinnig deutlich ist. Aber im Umkehrschluss zu sagen, dass jetzt mit Merz, weil die ja im Bundestrend die CDU eindeutig jetzt auch schon aufholt und die SPD überholt zwischenzeitlich. Also, dass man da jetzt sagen kann, das weiß ich nicht.
Also es hat wirklich nur an Hans gelegen, ja? Ja.
Also, das hat jetzt wirklich nur an Hans gelegen. Den Rest lassen wir uns dann einfach morgen in einem kleinen Special von Thorsten Faas erklären.
Die unbequeme Meinung.
Die Frankfurter Rundschau schreibt, Biden nennt Putin Diktator und schlechter. Macron distanziert sich. Überraschend. Angesichts des Ukraine-Krieges reist Joe Biden zu NATO-Partner Polen. Nach einem Auftritt des US-Präsidenten hagelt es Kritik vom Kreml. Die USA rudern zurück. US-Präsident Joe Biden fand zuletzt klare Worte für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Während seines 2-tägigen Besuchs in Polen hatte Biden den Kreml-Chef als schlechter Kriegsverbrecher und mörderischen Diktator bezeichnet. Und warum klingt er eigentlich wie Wagner? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich nun von den Worten des US-Präsidenten überraschend distanziert. Er würde den Begriff schlechter nicht verwenden, sagte Macron am Sonntag. Es gelte, eine Eskalation der Worte wie der Handlungen im Ukraine-Krieg zu verhindern. Ja, ich muss zugeben, ich war auch ein wenig überrascht. Wobei, ist man da wirklich überrascht? Ich meine, Joe Biden hatte ja vorher schon gesagt, Putin ist ein Killer und der hat keine Seele. Von daher so
aber. Was für harte Worte, wenn da gerade Krieg
ist. Ja, aber es ist natürlich schon interessant, dass Joe Biden gesagt hat, ja, natürlich kann der nicht bleiben. Natürlich muss der weg. So, und das ist natürlich...
viele haben es interpretiert als Signal an die russische Bevölkerung, einen Putsch zu starten irgendwie. Und da hat ja das Weiße Haus...
Das hat ja in den USA
Haus,
schon nicht geklappt.
Da hat das Weiße Haus ist dann schnell zurückgerudert und hat gesagt, nee, also der soll nur nicht an der Macht in anderen Ländern sein.
Ja. Genau. Naja, also das sind ja zweierlei Dinge. Einerseits weiß ich auch nicht, ob diese Eskalation verbaler Natur der ganzen Sache sehr zuträglich ist, da man ja immer noch in irgendeiner Form an den Verhandlungstisch
so eine
will.
Ja, persönliche Sache draus zu machen, ist jetzt einfach echt nicht klug.
Naja, zumal du das Schicksal Russlands immer immer enger dann auch verbal an Putin koppelst, also sprich auch das Überleben Russlands an die Person Putins und umgekehrt. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, weil der berühmte Rücken und die Wand rücken natürlich auch immer näher und du weißt natürlich nicht, was passiert. Weil das ist natürlich das eine, ob Putin das Gefühl hat, er als Präsident Russlands muss den Krieg beenden, weil es sich einfach nicht rentiert, in Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite bist du plötzlich in der Situation, dass er merkt, ich werde hier, wenn ich diesen Krieg nicht gewinne, bin ich als Person komplett weg, weil das der Westen bzw. die USA das auch schon so sagen. Und abgesehen davon ist es natürlich auch insgesamt immer ein relativ unangenehmer und unangenehm vertrauter Sound, wenn die USA, naja, als die USA halt eben, darüber befinden, in welchem Land man welchen Präsidenten ein- oder absetzt. Mhm. Da blickt man natürlich so ein bisschen nach Mittel- und Südamerika und so sagt, naja, also, oder
Nahe Osten, überall eigentlich.
So, also das verstehe ich schon, dass man da sagt, da wollen wir jetzt, also mit diesem Sound jetzt nicht an ganz andere Dinge erinnern.
Ja, und da bin ich dankbar, dass es einen Macron gibt, der ja das größere Bild gerade vor Augen hat und weiß, wir werden diese Woche mit Putin telefonieren, verhandeln. Kommt nicht gut, wenn man öffentlich vorher ihn als Schlechter und Absolut. Mörder bezeichnet hat.
Total, ja.
Und klar. Zu Putin, man will ihn vors Kriegsverbrechertribunal
in Den Haag.
Genau,
ja, ja.
Will man ihn zerren.
Würde mal gerne wissen, wer ihn da abholen soll.
Genau, und das finde ich nur, natürlich weiß er, was wir im Westen über ihn denken, aber das muss man jetzt als Biden nicht explizit nochmal sagen.
Wobei das Irre an der ganzen, also ist natürlich so ein bisschen, man hat ja echt das Gefühl, Biden marschiert da durch die Gegend, er ist ein Schlechter, er ist ein Killer, ein mörderischer Diktator und alle so, ja, aber das, ihr wisst doch, wie er ist, jetzt Joe, Boy, das ist Joe, so wie so alle hinter ihm herkehren und sagen, nein, das meint er nicht so. Aber letzten Endes, also A, es stimmt natürlich, was Biden sagt. Und er hat natürlich auch nicht Unrecht, denn natürlich kann Putin nicht bleiben. Also das hatten wir hier im Podcast ja auch schon mal gesagt, wenn man in irgendeiner Art und Weise Russland nicht zum Paria der Weltgemeinschaft machen will, sondern das machen möchte, was woran eigentlich alle ein Interesse haben, nämlich mit Russland auch in Zukunft in irgendeiner Art und Weise geschäftsmäßige Verbindung wieder aufzunehmen oder zu erhalten, dann kann das aber niemals funktionieren, solange Putin an der Macht ist. Mhm. Das geht gar nicht. Das kannst du nicht mehr vertreten. Siehe Mariupol beispielsweise. Also was da alles gerade geschieht, das sind schreckliche Kriegsverbrechen. Du kannst unter dieser Voraussetzung natürlich nicht mehr mit Putin als Verhandlungspartner da sitzen. Es geht, Klammer auf, eigentlich, der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Klammer zu, nicht. Wie es sich dann entwickelt, wissen wir nicht. Heute soll ja wieder auch verhandelt werden. Die Türkei meldet, jetzt geht man in die nächsten Verhandlungsrunden. Die Ukraine und
Mario Schumacher sagt ja so gut, Erdogan wird schon richten.
Ja, du, es ist nichts mehr ausgeschlossen. Ja, wir werden es sehen. Und man kriegt jetzt auch immer mehr Stimmen aus der Ukraine zu hören, dass es dann wohl auch einen Partisanenkrieg geben wird. Also so oder so. Also was heißt so oder so gesetzt den Fall, dass Putin glaubt, er könne da irgendwie die Ukraine dauerhaft besetzen. Aber das ist ja auch das, was sowieso schon alle erwartet haben.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Gerüchte um Shoigu. Russischer Verteidigungsminister taucht wieder auf, der Spiegel jubelt. Mehr als 2 Wochen lang war Sergei Shoigu verschwunden und nährte Gerüchte, er sei bei Präsident Putin in Ungnade gefallen. Nun soll ein Video beweisen, dass der Verteidigungsminister routiniert seiner Arbeit nachgeht. Ja, mit sehr geehrten Kollegen eröffnet Sergei Shoigu die Sitzung. Im holzgetäfelten Raum lauschen die Offiziere seinen Worten. Das Treffen soll an diesem Samstagmorgen stattgefunden haben. Zum Beleg veröffentlicht RIA Novosti ein Video. Ja,
der letzte Shoigu. Ich spreche leider kein Russisch, aber Reporter sagten, er soll gelallt haben und ob diese Aufnahme eben wirklich von Samstag aktuell
soll
sei.
Gelallt haben. Vielleicht das Pulver in der Unterhose fängt langsam an zu wirken.
Ja, ich weiß auch nicht, ob Putin mitbekommen hat, dass alle darüber spekulieren, ob der Typ überhaupt noch lebt und dann gesagt hat, komm hier, mach mal schnell, damit wir nicht irgendwie unsicher wirken.
Ja.
Ich meine, der Typ ist Verteidigungsminister.
Ja, ja, der seit dem 11. März nicht mehr gesehen und wir wissen ja, dass
Leute gerne aus Fenstern stolpern.
Das ist richtig, ja, so ein kleines, genau, wir haben ja alle gedacht, er macht Kurzurlaub am Fensterbrett. So. Ich meine, wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass ja Putin von seinen Sicherheitsberatern nicht gut beraten war, weil er Opfer des eigenen Systems geworden ist. Niemand hat sich mehr getraut, Putin die Wahrheit zu sagen über die verfehlte Strategie und dass das nicht so einfach wird. Also alle haben gesagt, nee, da macht ihr mal keinen Kopf, da ist alles top. Keiner traut sich mehr, dem Alten zu sagen, pass mal auf, vielleicht nicht so eine gute Idee. Mhm. Und deswegen ist natürlich Shoigu, der ja eigentlich Putin sehr nahe war. Also er galt immer als einer der engsten Vertrauten von Putin. Die beiden verbrachten in der Vergangenheit ja auch Urlaube miteinander. Man kennt ja auch die Bilder, das hat ja wirklich so ein Brokeback Mountain Vibe, wenn die beiden da zusammen waren. Und jetzt hat eben das. Und dieses Videomaterial, die einen meinen ja, es könnte ja möglicherweise älter sein. Ich glaube auch im Hintergrund sieht man gerade Matthias Rust auf dem Roten Platz landen. So von daher. Es hat so ein bisschen, für mich erinnert es so ein bisschen an Peng Shuai, was ja gerade eben erst gewesen ist. Also man weiß ja, wie diese Systeme funktionieren. Da verschwinden Leute, gerade in China. China, tolles Land, großartiger deutscher Wirtschaftspartner, machen wir uns nichts vor. Klasse. Aber auch da verschwindet ja mal der ein oder andere, wenn es irgendwie nicht so läuft. Also meinst
du, wird er demnächst so ein Instagram-Post mit, ist alles ein Missverständnis?
Natürlich.
Unterm Radar.
Kharkiv Music Festival goes on underground, das meldet Independent NG. Amid the ongoing war, the Kharkiv Music Festival in Ukraine's second city has gone ahead, despite relentless shelling by Russia since the start of the war. Ja, interessant, dass dieses Musikfestival in Kharkiv jetzt einfach in einer U-Bahn-Station, einer, steht ja, Marble Steps of a Metro Station, also inmitten des Marmors der Untergrundstation in Kharkiv ist ein Music Festival hat stattgefunden und das finde ich so beeindruckend.
Es berührt total.
Also ich finde, das zutiefst Menschliche bricht sich da natürlich auch Bahn. Also die, vor allem die zwei diametral entgegengesetzten oder die zwei Pole. Du hast auf der einen das zutiefst Brutale, den Angriffskrieg von Putin, und du hast auf der anderen Seite das, was uns ja zu Menschen macht und vom Tier unterscheidet. Die Kunst, die Wertschätzung für die Schönheit von Kunst. Und dass sich das aber halt eben auch Bahn bricht, dass sich das immer einen Weg sucht, solange Menschen halt Menschen sind und dass das dann im Zweifel halt im Untergrund geschieht. Das finde ich, das hatte so was Poetisches auf eine Art, inmitten all dieses Wahnsinns.
Total. Und wie wichtig das vor allem ist, gerade da. Also ja, ich habe auch nur die Bilder gesehen und dachte mir, auch von diesen Geflüchteten, wo du dann auf dem Platz eine Klavierspielerin hast und wie sehr es zum Gefühl und zur Atmosphäre beiträgt und so pathetisch es klingt, alles besser macht.
Ja, ja. Aber das ist ja sowieso, mit Musik verbinden wir ja ganz tolle Bilder. Der Klavierspieler auf dem Tahrirplatz damals, das gab es. Ich erinnere mich auch, im zerstörten Aleppo gab es auch einen älteren Musiker. Also das sind Bilder, die begleiten uns immer irgendwie inmitten des Kriegswahnsinns. Ich weiß nicht, inwieweit es hoffnungsspendend, hoffnungsstiftend ist, aber man sieht halt eben, dass das etwas ist, was unzerstörbar ist, die Liebe zur Kunst und das Einende und ja.
Das gibt's doch gar nicht.
Russisches Kriegssymbol Zürich-Versicherung verbannt ihr Z aus dem Logo, das berichtet RTL. Es ist das Symbol für Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, das große Z, nachdem russische Truppen mit diesem Kennzeichen auf den Panzern ganze Städte in Schutt und Asche gelegt haben, nutzen es Sympathisanten weltweit, um ihre Verbundenheit mit Putins brutalen Zielen zu demonstrieren. Einige Bundesländer wollen das Symbol jetzt unter Strafe stellen. Auch die Zürich-Versicherung reagiert. Ja, ich meine, also erstmal ist das Z ja an sich immer ein cooles Logo gewesen. Also ich kenne es von meinem Datsun 240Z. Da ist ja sogar auf dem Lenkrad in der Mitte und es gibt einen Schlüsselanhänger, da ist das Z drauf. Zorro, klar, Zizi Top.
Kann man jetzt alles nicht mehr?
Kannst du, also ist alles wirklich jetzt toxisch? Ist jetzt das toxische
Z? Was aber bescheuert ist. Also ich will, klar. Ich meine, lass uns über den Bierbrauer Corona.
Aber ist das neue Hakenkreuz, ne?
Ja, aber muss man, also warte mal ganz kurz. Jetzt hast du mich mit dem Hakenkreuz.
Oh, gemein, ne?
Du Arsch. Ich will so aber und dann so, das ist eine Swastika. So.
Habe ich dich schon dran gekriegt. Ne? Jetzt möchte ich mal sehen, wie du dich da raus argumentierst. Jetzt das neue Hakenkreuz. Top that. Naja, aber so wird es, aber natürlich bekommt es jetzt eben diese Symbolik. So.
Ja, und aber eben, ich wollte gerade sagen, dass Sachen konnotiert sein können mit anderen. Das hatten wir jetzt mit Putin, meinem kanadischen Leibgericht, oder?
Aber da geschieht es halt ja nicht proaktiv. Du hast ja gerade bei Corona auch gesagt, das ist jetzt halt in dem Falle dann wirklich quasi eine Korrelation. Aber in diesem Falle
Zürich doch auch, steht einfach für Zürich Insurance Company.
Ja, natürlich, klar. Naja, ich meine, die Zeit als Zeitung und als Magazin hat auch das Z. So, das war ja übrigens etwas, was ja vor drei Giovanni Wochen oder so bei Twitter dann ja auch mal wieder so, weißt du, denn die hatten einen Artikel über Zelensky und hatten dann so ein Graphic, Emblem, das Bild, und dann hatten das Z da drüber und dann hast du natürlich, ernsthaft, die Zeit, das ist aber nicht so passend, gecancelt, deabonniert, wo du sagst, naja, Entschuldigung, da könnt ihr euch gerne aufregen, aber ich meine natürlich als Chefzyniker, übrigens auch mit Z, würde natürlich, um die Aufmerksamkeitsökonomie dieser Tage abzumelken, würde ich so einen Zelensky-Artikel würde ich natürlich auch fett das Zeitlogo drüber setzen und würde sagen, ja sorry Leute, das ist halt unser Zeichen. Was können wir denn dafür, dass Putin das jetzt da einfach, also
aber
wir haben
du
uns
sagst
nichts Böses dabei gedacht.
Tian Sila sagte so schlau, meine Empörungsdrüsen sind schon erschöpft, so es geht nicht weiter, und da denke ich mir auch, Leute, sich über sowas Gedanken zu machen, beziehungsweise sich darüber aufzuregen, bitte.
Das gibt's doch gar nicht.
26 Millionen Einwohner betroffen. Shanghai geht ab Montag in harten Lockdown, das berichtet t-online.de.
Nein.
Was willst du denn? Du musst doch nicht dahin, du bist doch gerade erst aus Tokio. Verwechselst du wieder China und Japan? Die strikte Null-Covid-Strategie Chinas führt nun doch zu einem Lockdown in Shanghai. Experten erwarten von den Maßnahmen in der Hafenstadt schwerwiegende Auswirkungen auf den internationalen Frachtverkehr. Wie die Stadtverwaltung am Sonntag über das Staatsfernsehen ankündigt, geht die östliche Hälfte der Wirtschaftsmetropole ab Montag für 5 Tage in den Lockdown. Ab Freitag ist dann die westliche Hälfte dran. Die Einwohner sollen währenddessen auf das Coronavirus getestet werden. Das Ende der Ausgangssperre ist für den 5. April vorgesehen. Ja, ich meine, die Osthälfte und die Westhälfte sind halt dann jeweils ungefähr 13 Millionen Menschen. Also das ist ja irre. Wahnsinn.
Ja,
ne?
Dass sie einfach an dieser Zero-Covid-Strategie festhalten. Ja. Dabei hatte ich morgens noch bei der BBC gehört, dass sie, um ihre Wirtschaft zu schützen, davon jetzt so allmählich abweichen wollten.
Ja.
Und dann kam diese Shanghai-Meldung, wo ich mir dachte, doch nicht.
Ja, nicht so richtig. Naja, vor allen Dingen, die Behörden hatten in Shanghai am Samstag 2269 Neuinfektionen gemeldet. Das entspricht rund 40% aller landesweit registrierten Neuansteckungen. 40%, klar, ist eine Menge. 2269, also das haben wir als Inzidenz, finde ich. Also diese Zero-Covid-Strategie hat ja, schöne Grüße auch nach Neuseeland und so, ja nun nicht wirklich funktioniert, wie wir feststellen, sondern...
Aber auch interessant in diesem Artikel, wie das immer so ist. Was ist mit unseren Chips? Was ist mit den Lieferketten?
Ja,
dieser Gedanke, dass wir sofort mit am Arsch sind.
Ja klar, na, das ist ja der Klassiker, genau. Die Lieferketten, das hast du ja mit der Ukraine ja auch irgendwie.
Genau.
Ja, ist ja alles schlimm mit dem Krieg, aber die sollen jetzt die Kabelbäume für den VW liefern. So, klar, du merkst halt derzeit wirklich auch, also auch natürlich wirtschaftlich Lieferketten, all dieses
wie
und
alles
jenes,
miteinander,
wie es alles zusammenhängt. Ja. Du hast einen Krieg in der Ukraine und du hast eine Welternährungskrise. Also du merkst wirklich, wie vulnerabel wir alle sind. Das ist ja der Wahnsinn, ist das ja.
Ganz weit vorne.
Die Oscars waren in dieser Nacht und wir gratulieren natürlich ganz herzlich
Benedict Cumberbatch.
Will Smith. Ja, wir wissen es noch nicht.
Sag die Wahrheit.
Ja, wir wissen es noch nicht. Ich sage Will Smith. Also wenn man es jetzt hört, dann weiß man es ja. Ich sage Will Smith kriegt den Oscar für seine Rolle als Vater der Williams-Zwillinge, King Richard. Will Smith macht es natürlich, ist ja völlig
Benedict
klar.
Benedict Cumberbatch.
Ja, da wollen wir
the
doch
power
sehen.
Of the dog.
Sag mal, was ist denn das? Die Oscars haben ja auch eine ganz interessante Transformation hinter sich. Also einerseits haben sie jetzt, glaube ich, 8 Kategorien, die einfach nicht mehr ausgestrahlt werden, weil
in
die Ratings, also die
genau,
Quote war so beschissen. Und andererseits haben sie jetzt so 2 Mitmachkategorien. Einerseits irgendwie Fans Favorite oder so, ne? Favorite Film, da kann man via Twitter abstimmen, was der Lieblingsfilm ist.
Und Cheer Scene oder so.
Ja, also Cheerest Moment oder so, wo man sagt, der tollste Moment der Oscarverleihung selbst.
Genau, man konnte über Twitter mit den Hashtags dann abstimmen.
Ja.
Und während der Show wird das dann ausgestrahlt, diese tollste Szene und
genau,
der Film dann.
Ja. Also die es gesehen haben, die werden jetzt natürlich sofort sagen, ja, das sei der Wahnsinn.
Spider-Man dann.
Ja, wahrscheinlich, natürlich. Es hat ein bisschen
irgendwas
was,
vom MCU auf jeden
Fall. Genau, natürlich, klar. Aber es hat so ein bisschen was von den MTV Movie Awards, die es damals ja gab. Irgendwie Best Kiss, Best Villain. Das fand ich eigentlich damals echt ganz cool. Und du merkst, dass sie natürlich jetzt mehr in diese Popkultur
das
rein wollen.
Das jüngere Publikum auch.
Ja, weil
Teilhabe, dass man
genau.
Aber ich finde generell, was mir an Awardshows in letzter Zeit einfach echt nicht mehr gefällt, ist dieses Betonen, was für gute Menschen es sind. Mhm. Und Bill Maher hatte letztes Jahr ein ganz tolles Bit in seiner Show über die Oscars und hat gesagt, früher war das Motto der Oscars, look what great movies we made. Und heute sei das Thema eher, look how good people we are. Ja. Und dann hast du eine Meryl Streep, die gegen einen Trump wettert, weiß nicht, also so dieses Applaus erheischende, dieses billige Applaus holende beim Publikum, indem man sich dazu äußert, was denn richtig moralisch korrekt ist. Ja. Und deshalb, ich gehe davon aus, dass ganz viel gegen diesen Krieg natürlich auch kommuniziert wird, was richtig ist und worauf wir uns, glaube ich, alle einigen können. Total. Aber du denkst dir, tut es jetzt Not, dass Meryl Streep uns das jetzt nochmal sagt?
Ja. Okay. Ja, absolut. Steven Seagal soll die Rede halten.
Dabei.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Oliver Pocher, Skandal bei Boxkampf, Comedian im Publikum mit Ohrfeige attackiert.
Was ist denn da los?
Also kann ich nur vorwarnen. Der Kölner Express berichtet, Ohrfeigenattacke gegen Oliver Pocher. Ein Eklat im Publikum hat das Box-Comeback von Felix Sturm in den Schatten gestellt. Bei dessen Niederlage wurde Pocher im Publikum geschlagen. Der saß in der ersten Reihe in der Dortmunder Westfalenhalle nichts ahnend in der ersten Zuschauerreihe, als sich plötzlich von links ein Mann näherte und ihm eine schallende Ohrfeige verpasste. Komm mal mit, forderte er ihn anschließend mehrmals auf. Pocher kippte auf seinem Stuhl zur Seite, ging dann hinter Security-Männern in Sicherheit, ehe diese die Situation beruhigten. Ich habe dieses Video natürlich auch gesehen, wo dieser Typ, diese menschgewordene Bauchtasche da auf Pocher zugeht. Also, und dann Pocher auch wirklich auch so ein bisschen fies, weil das war so, wie heißt das, Bitch-Slap, ne? Wenn man so aus dem Nichts jemanden, der sich nicht drauf vorbereiten kann, eine pflastert, also da kann auch so ein Trommelfell mal platzen und Pocher natürlich nachvollziehbarerweise überrascht ist. Und Pocher hat eine, ich sag das jetzt mal so, ich verabscheue Gewalt grundsätzlich, aber...
Gucken mal, wer da spricht.
Okay, Entschuldigung, ich komme nochmal rein. Da muss man jetzt schon nochmal was... Diese Szene war natürlich insofern völlig absurd, weil der arme Pocher kriegt da wirklich also heftigst eine gepflastert.
Und warum dann eigentlich? Was war... Also nicht, dass es irgendeine Rechtfertigung gibt, die man meine zu teuer. Genau.
Also wir nennen jetzt hier nicht also die Gründe. Der Typ, der ihn geschlagen hat, nennt sich Fat Comedy. Und bei Instagram hat er sich da geäußert und er sagte... Weil du so einen unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt,
unschöner
die behaupten,
Charakter.
Vergewaltigt worden zu sein, obwohl es gar nicht stimmt. Die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf. Liebe Grüße, Oma. Also Oma.
Also, Shoutout an die Oma.
Liebe Grüße, Oma. Ich hätte es anders lesen müssen. Ja. So, also offensichtlich gab es da eine Art.
Didn't see Omar coming.
Exakt. Didn't see.
Oh Gott.
Nein, und die Szene war so absurd, weil da sitzen dann halt einfach Klaus Strunz, der sich mit Pocher gut unterhält, klar. Dann sitzt da Christoph Daum, dahinter sitzt noch irgendwie so ein Jürgen Höller-Double. Und ich weiß nicht, wer noch dabei war. Und dann schmiert er ihm eine. Und Daum sitzt völlig ungerührt daneben. Und man fragt sich natürlich, man fragt sich, warum ist er da so unbeeindruckt? Hat er nicht Angst selber? Und natürlich hat Daum gedacht, warum sitze ich da so unbeeindruckt?
Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Aber der ist total ungerührt. Also der hat sich nicht einen Millimeter bewegt. Und dann links neben ihm bricht so die Hölle los. Und diese ganze Szene ist natürlich auch so absurd, weil Pocher sitzt da in seinem, in Kleidung. Und dann hast du aber drumherum halt eben Klaus Strunz, Pocher, ein ehemaliger Funktionsträger mit Drogenvergangenheit. Und dann kommt da noch ein offensichtlich Verwirrter, der sie nicht im Griff hat. Eigentlich ist es wie Bild-TV. und das ist irgendwie.
Was mich aber, jetzt mal ganz ehrlich, meine Verwunderung darüber, dass es das erste Mal war, dass Pocher in der Öffentlichkeit einen so mitkriegt, das fand ich so am größten. Also das fand ich.
Überraschend. Ja. Es ist, muss man sagen, es ist tatsächlich wirklich überraschend. Also nochmal, natürlich ist das asozial. Aber ich habe übrigens gesagt, für mich war das so eine Art, wenn man diese ganze Szenerie sieht, so eine Art Gleichnis dessen, was gerade passiert. Also du hast dann Putin, die Ukraine.
Warte, wer ist Putin?
Und der Westen sitzt da ungerührt. Na, Putin ist halt der Typ mit der Bauchtasche und Pocher ist quasi die Ukraine. Wird von einer Aggression, die er auch nicht rausgefordert hat in dem Falle. Und der Rest ist quasi der Westen, der da so sitzt und
aber
sagt,
haben wir
ja,
Pocher ja dann mit Waffen jetzt auch aus?
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Julian Reichelt, ein Mann mit sehr viel Tagesfreizeit, hat offensichtlich am Wochenende die Sendung mit der... Also es war Sonntag, es war fantastisches Wetter. Menschen, die Freunde haben, Bekannte, Familie, Menschen, die sie lieben, Angehörige, eine Mutter, die für sie kocht, waren natürlich alle draußen, waren weg, sind unter Leute gegangen. Nur ein einziger Mensch war bei diesem Wetter sonntags mittags zu Hause, hat die Sendung mit der Maus geguckt. Es ging um Trans People, ist ja für einige ja ein großer... Ja, sag mal, eine, da wird die Erregungsdrüse halt eben dann doch sehr stark gekitzelt. Und dann hat, also Reichelt offensichtlich fast, Julian Reichelt, ehemaliger Chef der Bild-Zeitung, arbeitssuchend, und der sah das und dann hat er getwittert und dann schrieb er, das, ich finde das Zitat so toll, es geht um die Sendung mit der Maus, ja. Die Zwangsmaus und die Öffentlich-Rechtlichen wollen, dass wir uns nicht mehr trauen, Dinge zu sagen, von denen wir wissen, dass sie wahr sind. Sie wollen uns einschüchtern und erziehen, bis wir aus Furcht Fakten verleugnen. Jungs sind Jungs, Mädchen sind Mädchen. So. Und okay. Also ich, ja, ich finde diesen Begriff, also wenn du dir vorstellst, ja, du bist selber jemand, der aus einem Arbeitsverhältnis, sag mal, aufgrund deines Weinsteinesken Geschäftsgebarens gerade erst entlassen wurdest, da finde ich die Benutzung des Begriffes Zwangsmaus mutig, möchte ich sagen. Mutig.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
AV Club meldet, Pusha T has, and we're serious, released a fish sandwich diss track. Pusha T is one of the best rappers working today. Pusha T has also just released an RB-sponsored diss track aimed at taking McDonald's fish sandwiches down a peg or two. Ich übersetze das gerne. Der sehr bekannte und sehr, sehr gute Rapper Pusha T hat einen Song aufgenommen, in dem er das Filet-O-Fish von McDonald's dissed mit Lines a la Filet-O-Fish is shit and you should be disgusted. And how dare you sell a square fish asking us to trust it. A half slice of cheese, Mickey D's on a budget. Er findet's nicht gut, sagen wir es mal so. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, Filet-O-Fish, McDonald's, also, dass man hier diese, also gerade Fischstäbchen und so, dass man so panierte Jenga-Steine nicht ungehemmt walten lassen kann, das merken wir ja gerade an der Dr. Oetker Fischstäbchen-Pizza.
Ich will nichts mehr darüber hören.
Diese
ich
Quaderforelle
liebe,
ist das allerletzte.
Ich liebe diese Fischstäbchen. Ich liebe das Filet-O-Fish und muss trotzdem sagen, dieser Track ist großartig.
Ein Rap-Song, der das Filet-O-Fish disst.
Es ist wirklich lustig. Dazu muss man aber sagen, das wusste ich wiederum nicht.
Ja.
Pusha T hat diesen McDonald's-Jingle. Ba-da-ba-ba-ba, mhm. I'm loving it. Das ist von ihm. Mhm. Und er bekam nur Pennies, während Justin Timberlake, der ja den Song damals eingesungen hat, Millionen damit verdient hat.
Okay, okay.
Und seitdem hasst er McDonald's und hat das schon öfter auch öffentlich gemacht. Und jetzt hat er eben für diese McDonald's-Konkurrenz Arby's diesen Werbesong aufgenommen, wo ja er eben das Filet-O-Fish disst und Werbung für Arby's Fish-Sandwich okay macht. Und das ist sehr amüsant und
also
lustig.
Ich muss es trotzdem nochmal, ich möchte es an dieser Stelle noch einmal sagen, ich komme aus einer Generation, in der vor 25 Jahren Notorious B.I.G. erschossen wurde, weil er wiederum angeblich vorher, ein Jahr vorher, Tupac hat erschießen lassen, weil Tupac einen Diss-Track aufgenommen hat, Hit 'Em Up, und da haben sich also East Coast und West Coast Rapper gegenseitig gedisst und beleidigt. Und heute
geht es um Filet-O-Fish.
Heute wird das Filet-O-Fish, wann kommt denn als nächstes? Irgendwie, keine Ahnung, die 187 Straßenbande beleidigt
alles
jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, sag mir irgendwann einen Doppelwopper, Wimpieber. Es ist wirklich, also da fehlt mir wirklich die Kraft.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ein Klassiker. Post von Wagner.
Liebe Eishockey-Männer, endlich richtige Männer, statt dieser MeToo-Vergewaltigungsmänner in den Bademänteln. Unsere Eishockeymannschaft hat den Weltmeister Schweden besiegt. Sie haben gezeigt, was Männer sind und was sie von diesen parfümierten Arschlöchern unterscheidet. Eishockey ist das schnellste und brutalste Spiel. Es ist kein Spiel für Männer, die sich für Theater, Ballett oder Malerei interessieren. Beim Eishockey wird der Gegner niedergerannt, manchmal verprügelt. Früher hatten die Eishockeyspieler keine Zähne. Eishockey ist für mich das Spiel, wo Männer noch Männer sind, ums Überleben kämpfen. Die Eishockeymänner sind um die 1,80 groß und 90 Kilo schwer. Ich frage mich, welchen Mann eine hübsche Frau ledig wählen würde. Einen Eishockeymann oder einen parfümierten Mann? Ich denke, einen Eishockeymann. Herzlichst, ihr Franzosen.
Mir voll, wieso geht es schon vorher sagt, genau. Parfümiert Arschlöcher.
Ja, Wahnsinn, ne? So ein bisschen wie Umfragen in Russland laufen. Wen würden Sie wählen? So einen echten Kerl wie Putin?
Oder Arschloch Biden.
Joe Biden. Das ist der Wahnsinn. Oh Gott. An dieser Stelle möchte ich, wo wir gerade bei echten Männern sind, möchte ich gerne Markus Feldenkirchen grüßen. Der hatte auch einen echten, parfümiert, also auf jeden Fall jemand, der sich mit Aerosolen sehr gut auskennt. Er hat nämlich Karl Lauterbach begleitet, also jemand, der früher häufiger in Talkshows war. Und Sie müssen auf Karl Lauterbach nicht verzichten. Die Sendung Konfrontation mit Markus Feldenkirchen kann man heute Abend in der ARD sehen um 22.50 Uhr im Ersten.
Unbedingt gucken.
Das kann ja nur gut sein. Ein bisschen was durfte ich sogar schon sehen und ich sage nur so viel, es lohnt sich. Ansonsten wünschen wir allen einen möglichst guten Start in den Tag und wie sagst du mal so schön, Niki?
This too shall pass.
Das geht auch vorbei. Bis denn.
Bleib gesund. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Dafür bitte Arschlöcher.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh. Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!